Das heutige Wort steht im ersten Buch von Samuel, Kapitel 16, Vers 6 bis 13. Als Isai mit seinen Söhnen zum Opfermahl kam, fiel Samuels Blick auf Eliab und er dachte, das ist gewiss der, den der Herr ausgewählt hat. Doch der Herr sagte zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, aber ich sehe ins Herz. Isai rief Abinadab und führte ihn Samuel vor. Aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. Dann ließ Isai Shima vortreten, aber Samuel wiederholte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. So ließ Isai alle 7 Söhne an Samuel vorbeigehen, aber Samuel sagte, keinen von ihnen hat der Herr ausgewählt. Dann fragte er Isai, sind das alle deine Söhne? Isai antwortete, der Jüngste fehlt noch, David, der hütet die Schafe. Lass ihn holen, sagte Samuel, wir setzen uns nicht zum Opfermahl hin, bevor er hier steht. Isai schickte seinen Boten und David kam. Der Junge war schön und kräftig und hatte klare Augen. Er ist es, salbe ihn, sagte der Herr zu Samuel. Da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn und salbte ihn zum König, vor den Augen seiner Brüder. In diesem Augenblick nahm der Geist des Herrn Besitz von David und verließ ihn nicht mehr. Samuel aber kehrte nach Rama zurück. Der Herr ist allmächtig und er ist derjenige, der alles alleine eigentlich schaffen könnte. Doch Gott möchte durch den Menschen wirken. Das ist sein Wille. Durch was für Menschen möchte er wirken? In der Bibel steht geschrieben, dass der Herr die Kleinsten zu sich ruft. Das wird sehr oft erwähnt. Zum Beispiel bei den Brüdern Kain und Abel. Gott, von wen von den beiden hat er als seinen Diener auserwählt? Ist es Kain, der groß war? Oder der Kleine, der Jüngere Abel. Es war Abel, der durch den Gott gewirkt hat, durch den der Glaube weiterging. Und Israel, das Volk Gottes, welches eigentlich das Reich Gottes darstellen sollte, war es ein sehr starkes Volk oder kam dieses Volk von dem kleinen Jakob und nicht vom starken Esau? Von dem Kleinsten, von Jakob kam das Volk. Oder aber bei dem Auszug aus Ägypten war der König von Ägypten, der hier wirkte? Oder war es ein sehr schwacher Moses, der nicht der König, der Sohn von dem König des Ägyptens war, sondern ein alter Mann war? Er hat durch diesen älteren Moses gewirkt. Und hier möchten wir uns Folgendes fragen. Warum wirkt Gott durch diese Kleinsten, mit den Schwächsten? Warum beruft er diese Menschen? Das möchten wir heute durch das heutige Wort erkennen. Das heutige Wort, es handelt davon, wie Gott den König David erwählt hat, berufen hat. Und der Hintergrund dieses Wortes ist, dass eigentlich der König Saulus von Gott verworfen wurde. Das steht in direkter Beziehung. Denn, liebe Gemeinde, wir fragen uns, warum wurde der König Saul damals von Gott verworfen? Im ersten Buch von Samuel, Kapitel 15, steht geschrieben, dass sich Gott von Saul abgewandt hat. Und hier steht geschrieben, warum, welches Ereignis dazu führte. Gott hatte Saulus gesagt, gehe nach Amalek, nimm das Volk ein. Und eigentlich war es der Dienst Saul. Er hat den Kampf begonnen, Amalek. Er hat gewonnen. Aber anstatt das Amalek zu zerstören, nahm er den König gefangen und nahm auch die ganzen Kriegsplünderungen zu sich. Und das war das Problem. Denn Gott sagte in diesem Moment zu Saul durch sein Sprachrohr Samuel Folgendes. Im Buch von Samuel, Kapitel 15, Vers 11 steht, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht befolgt. Und das war der Grund, warum der Samuel den König Saul aufsuchte und fragte, warum hast du dich von Gott abgewandt? Warum folgst du seinen Befehlen nicht? Daraufhin antwortete Saul, Gott eine Opfergabe darzubringen. Ich habe das alles als Kriegsplünderung genommen, damit ich Gott Opfer darbringen kann. Er hatte eine Ausrede. Er sagte, das war für Gott. Das ist das, was er gesagt hatte. Wenn man das nur so hört, wörtlich an sich, denkt man, er hat etwas Gutes getan. Aber liebe Gemeinde, so war es tatsächlich nicht. Zu der Zeit war es so, dass die Macht des Königs Saulus bereits schwankte. Und er wollte eigentlich den Menschen zeigen, hier, das sind die Kriegsplünderungen, die ich geholt habe. Ich bin der König, ich habe die Macht dazu, König zu sein. Aber Saulus, der hier diese Kriegsplünderung genommen hatte, tat so, als ob er Gott Gottesdienst darbringen möchte damit. Das heißt, dass in dem Herzen von Saulus gar nicht mehr Gott im Fokus war. Und Gott wusste, dass es im Herz von Saulus so aussieht. Und daher sprach er durch Samuel und sagte: Was meinst du, was gefällt dem Herrn besser? Brandopfer oder Mahlopfer oder Gehorsam gegenüber seinem Befehl? Weil du gegen den Befehl des Herrn verstoßen hast, hat der Herr auch dich verstoßen. Du kannst nicht länger König über sein Volk sein. Wenn man hier das Wort betrachtet, steht hier geschrieben, dass Gott Saulus verworfen hat, weil er ihm nicht gehorcht hat, weil er ihm seine Befehle nicht gefolgt ist. Und wenn wir einen Schritt weiter gehen, wenn wir uns fragen, warum hat Saulus denn hier nicht Gottes Wort befolgt? Dann sehen wir hier, dass hier eigentlich sein grundlegendes Wesen von Sünde zu finden war. Denn im 1. Buch Samuel, Kapitel 15, Vers 17 steht, und Samuel sagte: Du bist der Anführer der Stämme Israels. Obwohl du selbst dich nicht für würdig hieltest, hat der Herr dich zu ihrem König gemacht. Das heißt, dass hier geschrieben steht, dass eigentlich Saulus am Anfang sich selbst gar nicht als König gesehen hat. Er sich selbst als nichtig gefühlt hat, nicht würdig gehalten hat. Er war sehr bescheiden eigentlich am Anfang. Und das war das, was der Herr sah in Saulus. Aber Saulus hat sich verändert, gewandelt. Und er fing an, nach seinem eigenen Willen zu handeln und nicht mehr Gottes Befehlen zu folgen. Wie kam es zu dieser Änderung? Saulus wollte groß werden. Es war sein Stolz, sein Hochmut, der dazu kam. Er sah sich dann selbst als mächtig, als groß an. Und man fängt dann an und man neigt dazu, keinem anderen mehr folgen zu wollen. Zum Beispiel bei Adam und Eva. Denn Adam und Eva, sie wollten irgendwann selbst wie Gott werden. Und das war der Grund, warum sie der Sünde verfielen. Das, was man dann erkennen konnte, war, dass sie Gottes Wort nicht mehr folgten. Und sie aßen von der Frucht der Erkenntnis. Das heißt, wenn wir selbst denken, wir sind selbst wie Gott, wir können selbst entscheiden, unser Wille ist wichtiger, dann brauchen wir auf niemanden mehr hören. Und dann fangen wir an, Gottes Wort nicht mehr zu folgen. Sünde beginnt aus diesem Nicht-Folgen. Und in dieser Sünde finden wir Folgendes. Oft auch das Wesen von uns heutzutage. Denn, liebe Gemeinde, sind alle Menschen, die in die Kirche gehen, gute Menschen? Es gibt unter den Menschen, die zur Kirche gehen, immer noch natürlich viele, die zwar sagen, dass sie an Gott glauben, aber irgendwie Gott als ihr Werkzeug nutzen möchten, als ein Mittel zum Zweck. Wenn man ihre Gebete hört, dann sagen sie: Nein, Herr, nicht so. Ich möchte nicht, dass du mir so antwortest, sondern das und das sollst du für mich tun. Herr, ich mache das schon alleine. Ich weiß schon, wie ich das machen muss. Man versucht, Gott zu seinem Instrument zu machen, zu lenken. Und wie kommt es dazu? Man geht davon aus, dass man selbst im Denken Gott übersteigt. Oder man selbst am besten weiß, was man für sich wünscht. Und solch Stolz, solch Hochmut, das kommt natürlich auch bei Gläubigen. Das ist eigentlich der Ursprung, das grundlegende Wesen von Sünde. Im Jesaja Kapitel 14 steht geschrieben, was eigentlich das Wesen von Sünde ist. Im Wort steht: Ich steige immer höher bis zum Himmel. Ich steige höher als die Wolken reichen, dann endlich gleiche ich dem Allerhöchsten. Hier sagt ein Mensch, dass er aus eigener Kraft auf den Thron Gottes kommen kann, so hoch reichen kann im Himmel wie Gott. Wenn ein Mensch so stolz wird und so hochmütig wird, dann sieht man nur noch sich selbst. Man wird egoistisch, man ist selbstzentriert und verhält sich auch genauso. Sünde bedeutet, sich selbst zum Götzen zu machen. Und was ist das Ergebnis? Im Wort der Sprüche steht: Auf Stolz folgt Sturz, nach Übermut kommt Untergang. Das ist das, was das Wort sagt. Letztendlich ist es auch bei dem König Saulus so. Er stürzte und er wurde von Gott verworfen. Wenn wir das Wort bis hier betrachten, dann haben wir hier erkennen können, dass Gott einen neuen König errichten möchte. Und wie sieht der neue König aus? Im Vers 1 von Kapitel 16 steht geschrieben, dass der neue König, den Gott erwählt, bereits erwählt ist von Gott. Und deswegen sagt Gott zu Samuel: Geh nach Isai in Bethlehem, zu Isai, und dort wirst du jemanden salben, ihn wirst du salben. Und Samuel folgt natürlich dem Wort Gottes. Er ging zu den Söhnen von Isai und er fragte: Wer ist der Erwählte? Wer wurde von Gott erwählt? Und er sah sich die Söhne Isais genau an. Als allererstes kam Eliab. Und Eliab war jemand, der sehr groß war, der gut aussah. Wir würden vielleicht heutzutage mit unseren Worten sagen, dass es ein Mensch war, der eine gewisse Art Charisma hat, eine gewisse Aura hat. Und wahrscheinlich wird er sich deshalb gedacht haben, wahrscheinlich ist es solch ein Mensch, der Israel regieren wird. So sollte er ja wohl aussehen. Er hatte so ein Gefühl. Daraufhin dachte er sich, das ist derjenige. Aber was sagte Gott zu Samuel? Im Vers 7 steht, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt. Ich aber sehe ins Herz. Ins Herz. Er sagt hier, Eliab ist es nicht. Eliab sah vielleicht vom Äußeren her gut aus, stattlich aus. Aber Gott sah in sein Herz und sah, er ist es nicht. Und auch die anderen Söhne von Isai waren nicht die Erwählten. Er sah in ihr Herz. Dann, der Mensch, der von Gott auserwählt war, der dem gerecht war, der im Herzen etwas hatte, was Gott sah, was war das? Wenn wir das heutige Wort betrachten, steht geschrieben im Vers 1 bis Vers 13, wie Gott David errichtet hat, auserwählt hat und gleichzeitig parallel wie Saul verworfen wurde. Das ist miteinander verflochten. Und das ist nämlich im direkten Kontrast zueinander. Das heißt, der Mensch, der Gott gerecht ist und der Mensch, der von Gott verworfen wird, wie Saul, das ist hier im Gegensatz zueinander. Denn auch Saulus war von außen gesehen groß, stattlich, ein König. Denn von außen gesehen gab es wahrscheinlich niemanden in Israel, der mehr hätte König werden können. Aber das Problem war, dass Gott in sein Herz sah und sah, dass im Fokus Gott nicht war, dass er nicht zur Freude Gottes war. Wie sah denn das Innere von Saulus aus, dass Gott sich daran nicht erfreuen konnte? Wir haben zuvor gesagt, dass Gott Saulus verworfen hatte, weil er zu stolz war, zu übermütig war, hochmütig war. Denn Saul war am Anfang auch sehr demütig. Er sah sich selbst als unwürdig an, als Kleinsten an. Aber nachdem er von Krieg zu Krieg gewann und mächtiger wurde, wandelte sich der Mensch. Er dachte, es ist sein Verdienst. Er dachte, er selbst wäre der Größte. Und er braucht Gottes Wort nicht zu folgen. Und auf dieser Basis sehen wir heute, dass das Wort uns sagt, die Menschen, die im Herzen Gott tragen, die in ihrem Herzen im Fokus Gott haben, das sind die Menschen, die Gott auch achtet. Das sind die Menschen, die Gott sieht, die im Herzen demütig sind und die im Herzen Gott folgen. Mit diesen Menschen ist Gott. Das Bescheidensein, das Demütigsein, was die Bibel spricht, das ist nochmal etwas anderes als die Begriffe, die wir benutzen. Denn die Bibel spricht hier von demütig sein. Und das steht in direktem Bezug mit Gott. Das heißt, dass wir wissen, in der Beziehung zu Gott, wo wir stehen. Es ist Gott, der uns geschaffen hat. Wir sind seine Schöpfung. Er ist unser Schöpfer. Wir sind also, wenn wir erkennen, wo wir stehen, genau seine Schöpfung. Wir wissen, dass es Gott war, der seinen Lebensatem, seinen Geist in uns eingeatmet hat. Und der Mensch an sich hat in sich im Herzen daher den Herrn. Wir sind das Haus, der Tempel des Heiligen Geistes. Und genau aus diesem Grund ist Gott unser Herr, unser Mittelpunkt, unser Fokus. Und genau dann, wenn wir das wissen, wenn wir eine Kommunikation, einen Dialog mit Gott haben und wissen, wo wir stehen und uns wirklich bemühen, nach Gottes Wort zu leben, bedeutet das, dass wir demütig sind vor Gott. Dann sind wir Menschen, die Gott gerecht sind, die wissen, wo wir vor Gott stehen und dass wir vor Gott niederknien. Und jemand, der vor Gott gerecht ist, vor ihm steht und weiß, wo wir stehen, wir folgen auch den kleinsten Dingen. Samuel hat alle 7 Söhne von Isai gesehen und es gab keinen, der von Gott erwählt war. Gott sah in jedes einzelne Herz. Und daraufhin fragte Samuel, sind das alle deine Söhne, Isai? Daraufhin antwortete Isai, der Jüngste fehlt noch, David, der hütet die Schafe, so steht es im Vers 11 geschrieben. Hier wird im Hebräischen eigentlich im Original für der Jüngste das Wort Katan benutzt. Und eigentlich bedeutet dieses Wort Katan in der Reihenfolge der Letzte, aber nicht nur das, es bedeutet auch der Kleinste, der Nichtigste, der Unwichtigste. Das alles ist in diesem Begriff mit eingeschlossen. Das heißt, als Isai hier sagt, der Jüngste fehlt noch, David, da bedeutet das, dass David in der Familie der Kleinste, der Geringste war, am Nichtwichtigsten war. Und hier möchten wir uns Folgendes überlegen. Der größte Prophet des Volkes Israels zu der Zeit kam, um Gottesdienst zu bringen, zu sich nach Hause. Und alle Die ganzen Familienmitglieder sind zu diesem Gottesdienst versammelt. Das ist eigentlich normal. Aber David wurde gar nicht gerufen. Warum? Er wurde hier von seiner eigenen Familie als nicht wichtig angesehen. Und als David dann nach Hause zurückkehrte, sah Samuel, wie er eine Herde hütete. Hier steht eine Schafherde, aber eigentlich ist hier im Hebräischen das Wort Chun damit ausgedrückt. Und Chun bedeutet keine große Herde, sondern eine ganz, ganz kleine Herde von Tieren. Es ist keine Schafsherde wahrscheinlich. Es waren nicht über hunderte Schafe, die er hier hütete, sondern oder hat auch kein großes Werk getan und war deswegen draußen, weil er arbeitete. Nein, er hat eine ganz kleine Herde von Tieren gehabt. Was bedeutet das? David war nicht wichtig in seiner Familie. Er wurde nicht als wichtig angesehen. Ihm wurden keine wichtigen Aufgaben gegeben. Und die Familie sagte hier, du bekommst nicht wichtige Aufgaben. Kümmere dich darum, um die kleinen Dinge. Aber es war genau dieser David, der hier als Wichtigster angesehen wurde. Warum? Wie hat er sich verhalten? Er hat sein Bestes dafür gegeben, diese kleine Herde zu hüten. Im 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 34 bis 35, bekennt David. Mein König, sagte David, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähe und schlug ihn tot. Das heißt, dass David in einer so kleinen Herde, die er hütete, sogar seine Schafe hütete gegen Löwen, Bären. Und er hat eigentlich sein Leben riskiert für diese Schafsherde, für diese kleine Herde. Sein Werk getan, seine Berufung gefolgt. Und Gott sah diesen David. Er sah seinen Fokus im Herzen. Er wusste, worauf er achtete. Und das hat ihn erfreut. Warum? David, der so klein war, der als nicht wichtig von seiner Familie angesehen wurde, dem so eine kleine Aufgabe gegeben wurde, aber der sich sogar um diese kleine Schafsherde so kümmerte, dem konnte in den Augen von Gott er sein Volk anvertrauen. Und das war seine Freude. Jemand, der den kleinsten Dingen sein Bestes gibt und sein Ein und Alles gibt. Dieser David war zur Gottes Freude. Gott sah in das Herz dieses Davids. Wenn wir dann also dieses heutige Wort nochmal zusammenfassen, möchten wir uns fragen, was sagt uns dieses Wort? Was lehrt uns dieses Wort heute? Die Bibel sagt, dass David, der Jüngste war, hier berufen wird von Gott. Und was sagt uns das? Gott beruft die Schwächsten, die Kleinsten, für sein Werk. Er gibt ihnen seinen Dienst. Und dadurch, durch diese Menschen, durch diese Kleinen und Geringsten und Schwächsten, wird das Reich Gottes errichtet. Wenn wir hier etwas genauer das betrachten, eigentlich sind wir alle auf dieser Welt hier klein und gering. Aber Gott sieht uns als Allerwichtigstes an. Er sieht in uns das Wichtigste, weil wir diejenigen sind, durch die Gott wirkt. Vielleicht konzentriert sich die Welt nicht auf uns, auf die Kleinsten, auf die Geringsten. Aber es ist Gott, der für sein Werk, für sein Reich Gottes diese Kleinsten beruft. Und daher sagt uns das Wort heute, diese Geringsten, diese Jüngsten, die Kleinsten und Schwächsten, durch die wirkt der Herr. Im 2. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 6 steht geschrieben, wie Gott das Volk Israel, sein Volk, aus Ägypten herausführt. Und er sagte, ihr seid mein Volk von Hohepriestern. Zu dieser Zeit war es damals so, in Ägypten waren es die Hohepriester, die fast genauso angesehen wurden wie die Könige auf dem Thron. Das heißt, sie waren im ganzen Land fast die Nummer 2, mit am wichtigsten. Und das Volk Israel, welches davor ein Sklavenvolk, ein Dienervolk war, hier herausgeführt wurde, ihnen hat Gott hier gesagt, ihr seid mein Volk von Hohepriestern. Und was sagt Gott damit? In dem Reich, in dem Gott regiert, sind es die Schwächsten, die Kleinsten, durch die Gott, denen er seine Kraft gibt, durch die er wirkt, denen er seine Gnade gibt und denen er vertraut. Und der Wille Gottes, der zeigt sich sogar im 5. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 7 besser. Das tat er nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker. Ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Was hier geschrieben steht, ist, dass Gott das Kleinste von allen Völkern ausgewählt hat. Das schwächste Volk ausgewählt hat. Und warum? Warum? Weil es das Kleinste ist. Warum hat er das Kleinste auserwählt? Im Korintherbrief, Kapitel 1, steht geschrieben, er hat sich die Geringen und Verachteten ausgesucht, die nichts gelten, denn er wollte die zu nichts machen, die in der Welt etwas sind. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Das war der Wille Gottes. Gott hat sich die Geringsten und Schwächsten, die Verachteten, zu sich geholt, weil er durch sie wirken wollte, weil der Herr an ihnen seine Herrlichkeit deutlich machen wollte. Das war sein Wille, das war sein Grund und so beruft er die Menschen zu sich. Daher liebt der Herr die Geringsten und Schwächsten am meisten und achtet sie als so wertvoll. Und das sehen wir am besten an Jesus selbst. Jesus, eigentlich im Wesen ist er Gott gleich. Er ist derjenige, der eigentlich neben Gott auf dem Thron sitzt. Aber der, der so oben auf dem Thron saß, kam hier herunter als Mensch, als Geringster, als Schwächster. Er kam auf die Welt in einer Krippe im Stall. Und was bedeutet das? Er war wie ein Tier auf die Welt gekommen, als Geringster und Schwächster und Ärmster. Oder aber im öffentlichen Leben, als Jesus gewirkt hat. Wenn wir ihn hier betrachten, sagten alle Menschen immer, Jesus aus Nazareth, Jesus aus Nazareth. Und das war fast ein Hohn, denn hier wollten sie sagen, Jesus, der eigentlich nur aus dem Ort Nazareth kommt, der nichts hat, der so gering ist, der arm ist. Und sie sagen hier, warum ist Jesus hier in diese Welt gekommen? Die Nachricht, die uns hier gegeben wird, wer ist Gottes Kind? Die, die vor Gott stehen, die, die für Gott wirken, die, die der Berufung Gottes auf sich nehmen und für die alles tun, die, die ihr eigenes Kreuz auf sich nehmen, das sind die Kinder Gottes, egal wie gering, egal wie klein und schwach sie sind. Es sind diese Menschen, durch die der Herr sein Werk vollbringt und vor allem auch das Reich Gottes aufrichtet, das sagt er uns heute. Wir möchten nun dieses Wort aber natürlich auch auf unser Leben heute anwenden, liebe Gemeinde. Was möchte Gott von uns? Wie sollen wir als Menschen Gottes leben? Zunächst und als allererstes sollte uns bewusst werden, dass auch wenn wir klein und schwach sind, wenn wir gering sind, wir uns daran erinnern, dass wir Gottes Berufung haben. Wir Menschen, wir neigen dazu, hoch aufsteigen zu wollen, anerkannt zu werden. Aber Gott freut sich an den Geringsten, an den Schwächsten. Denn alles, was hier auf der Welt ist, das ist alles sehr verhältnismäßig. Wir selbst sehen uns vielleicht als klein an, aber für andere sind wir vielleicht groß. Das ist alles sehr relativ. Zum Beispiel, wir denken, uns geht es nicht gut, aber manche anderen, die sagen, warum beschwerst du dich? Das alles ist sehr vergleichswertig. Und wir fragen uns, sind wir nicht manchmal sogar zu stolz, zu hochmütig? Denn wir möchten auf Jesus blicken, der hier sich so gering gemacht hat. Und auch wir möchten uns gering machen. Denn Gott sieht in unser Herz. Er weiß, worauf wir uns konzentrieren und wo unser Fokus ist. Und eigentlich nicht nur das. Manchmal stehen wir vor Menschen, vergleichsweise haben wir das Gefühl, wir sind sehr gering. Der ist einfach viel größer, einfach viel erfolgreicher, viel machtvoller. Und wir vergleichen uns und denken uns, was habe ich erreicht? Das liegt eigentlich immer in der Natur der Menschen, dass man sich vergleicht oder seinen Besitz vergleicht. Aber was ist Vergleich? Vergleich ist immer eine Art Unzufriedenheit. Und warum? Vergleichen bedeutet, dass man sich oft mit jemandem vergleicht, dem es besser geht. Oft vergleichen wir uns nicht mit Menschen, denen es schlechter geht. Und so, wenn wir uns immer wieder mit anderen vergleichen, wenn wir im Leben immer wieder alles miteinander in Relation stellen, verzweifelt man. Sehr oft. Man wird manchmal vielleicht sogar traurig oder depressiv. Und Gott sagt genau dann uns, durch Geringe wirke ich doch, blicke doch auf mich, auf mein Werk und folge mir. Wenn wir in uns erkennen, dass wir gering sind und vielleicht schwach sind, dann sollen wir auf Gott blicken. David zum Beispiel war gering, der Jüngste, der Kleinste. Aber er war es, durch den Gott großes Werk getan hat. So viele Reiche wurden durch David gezeigt, dass Gott lebendig ist. David war das lebende Zeugnis. Und auch uns heute möchte Gott dies zeigen, dass er durch uns auch heute noch so wirkt. In Russland, in Moskau, gab es eine Gruppierung von Kirchen, von presbyterianischen Kirchen. Und eine Universität hat in Russland dort vielen Menschen in der Theologie einen Lehrgang dargebracht. Und so wurden die Kirchen dort errichtet. Im Jahr 1993 kam es dazu, dass hier errichtet wurde. Und circa 300 Pastoren hier an der Uni ihren Abschluss erlangt haben. Und es wurden circa 110 Kirchen gegründet. Das ist eine große Mission, die hier in Russland von dieser Universität aus hervorging. Und wer war es, der diese Universität errichtet hat? Es war der älteste Yi Hyung-nae. Yi Hyung-nae hat im Jahr 1941, als er geboren wurde, in Jeonnam, in einer Stadt namens Bosong. Und es ist ein sehr kleines Dorf gewesen. Und er war auch kein Gelehrter. Er hat nicht viel gelernt. In seiner Jugendzeit traf er Gott. Und er sagte sich, ich habe Gott gespürt, ich glaube, und auch ich möchte diesen Glauben verkünden. Und er versprach Gott, Gott, ich möchte so vielen Menschen wie möglich von dir erzählen. Aber Zehntausenden dieses Versprechen zu geben, das heißt im Jahr 1000, und selbst das ist nicht einfach. Selbst 100, das ist auch eine Zahl, theoretisch müsste man dann fast ewig wirken. Aber es war dieser älteste Ehemann, der zwar nicht viel gelernt hatte, der auch nicht viel Kapital hatte, nicht viel Geld hatte, aber der, um sein Versprechen zu halten, zu Gott, sein ganzes Leben dafür eingesetzt hat. Und das war sein Dienst. Er ging nach Russland als Missionar. Dort hat er während seiner Mission gesagt, hier braucht man Predigt. Hier muss man Gottesdienst halten. Und deswegen hat er diese theologische Schule errichtet. Hier durch die Theologie ganz vielen Menschen den Glauben beigebracht. Er ist kein Professor, aber so viele Menschen fingen durch ihn an zu glauben. Und er tat diesen Dienst wirklich und tatsächlich nur für Gott. Viele Menschen in Russland sind durch diese Menschen zu Gott gekommen. Das war ein Traum. Und wie ist dieser Traum in Wirklichkeit gekommen? Gott hat gewirkt durch diesen Ältesten. Und das war das, was auch dieser Missionar, dieser Älteste Yi Hyung-nae bekannte. Das waren die Früchte seines Glaubens. Und was sehen wir hier? Vielleicht weltlich gesehen war der Älteste Yi Hyung-nae ein kleiner, ein geringer, kein großer Geschäftsmann oder auch kein gebildeter, kein Intellektueller. Aber Gott hat durch ihn gewirkt, großes Werk getan, weil er stand vor Gott. Er hat selbst bekannt, ich bin zwar gering, aber Herr, ich vertraue auf dich. Ich glaube an dein Wort und ich folge deinem Wort. Und was Gott auch immer wieder uns sagt, ist, dass er sich wünscht, dass wir Menschen, die wir an ihn glauben, unser Bestes dafür geben, seinem Wort zu folgen. David hat auch diesen kleinen Dienst, diese kleine Herde zu hüten, getan. Und Gott sah in diesem David, das soll der Hirte meiner Herde sein, dem Volk Israel. Oder Jesus. Er sagte seinen Jüngern, seid diejenigen, die die ganze Welt als Jünger annimmt. Aber ganz ehrlich, wenn man hier etwas genau betrachtet, es waren diese Jünger, die eigentlich gar keine Fremdsprache sprachen. Sie waren nicht gelehrt. Wie sollen diese Menschen in alle Länder hinaus das Wort verkünden? Menschlich gesehen war das eigentlich sogar unmöglich. Aber es waren diese Jünger, die durch den Heiligen Geist, der durch ihn gewirkt hat, hier den Glauben verkünden konnten, predigen konnten. Sie haben gesehen, dass in Jerusalem der Heilige Geist wirkte, sie dort der Kirche Jerusalems folgten und dann entsandt wurden. Sie wurden zwar verfolgt, aber dort, wo sie hin verfolgt wurden und geflohen waren, haben sie gewirkt. Gott hat durch sie gewirkt. Und das Resultat war, dass sie bis ans Ende der Welt kamen und vielen Menschen als Jünger Gottes das Wort Gottes verkünden konnten. Und was zeigt uns das? Gottes Werk? Das ist Gottes Werk. Es tut Gott. Aber wie? Durch die Menschen, die an Gott glauben. Durch uns. Wir sind in der Leitung Gottes. Dort, wo wir heute hier stehen, sollen wir für Gott wirken, etwas tun, Dienst tun. Und wenn wir das machen, wenn wir unser Bestes dafür geben, wo wir jetzt gerade stehen, erfüllen wir Gottes Wunsch. Während ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, was oder wem folgen wir eigentlich heute? Unsere Gemeinde ist als im Vergleich zu anderen koreanischen Kirchen eine sehr kleine Kirche. Aber in Deutschland selbst, wo es koreanische Gemeinden viele gibt, ist unsere Gemeinde keine kleine Kirche. Und wir fragen uns, was wünscht sich Gott von unserer Gemeinde, von uns Gläubigen? Ich habe das Gefühl, wir sollten Menschen helfen in Gemeinden, die es schwerer haben. Vor allem ganz viele kleine Kirchen, wo viele koreanische Staatsbürger sind, aber wo sie es so schwer haben in den Gemeinden. Vor allem im Ausland oder in Korea konzentriert man sich darauf, dass man Dritte Weltländer hilft, dass man dort Missionare schickt, nach Afrika. Und natürlich ist das wichtig. Es braucht Ergebnisse und auch die tun viel. Aber manchmal frage ich mich in Europa, was vergleichsweise vielleicht reich wirkt oder weit entwickelt wird. Da fragen sich viele, warum sollte man den Gemeinden in Deutschland helfen? Aber wir brauchen Hilfe. Auch hier brauchen Kirchen Hilfe. Gemeinden brauchen hier Hilfe. Dort, wo so viele Koreaner sind, die Hilfe benötigen, ein Haus Gottes brauchen. Es ist schwer, ihnen Missionsunterstützung zu geben. Und vielleicht sagt uns Gott, wir, die wir es etwas leichter haben, sollten wir nicht helfen? Sollten wir nicht auch den Geringsten helfen? Wir, die wir vergleichsweise etwas größer sind, müssen wir nicht auch etwas für die Mission tun? Und hier in Deutschland, wo wir als Migrationskirche leben, wo wir so viele verschiedene Gemeinden hier überall haben, es gibt überall diese Migrantenkirchen, aber oft sind diese Gemeinden sehr schwach. Vielleicht sollten wir auch uns darauf konzentrieren, in Gottes Gnade zu reifen. Vielleicht sollten wir daher auch Dienst tun, den wir als Gemeinde auch noch tun können, weil wir das schaffen. Vielleicht sollten wir als etwas größere Gemeinde auch anderen Gemeinden helfen können. Liebe Gemeinde, was sagt uns Gott als jedem Einzelnen? Dort, wo wir stehen, fragen wir uns, was hat uns Gott gegeben? Was wünscht sich Gott von uns? Und ich hoffe, dass wir vor Gott stehen und uns das fragen, dass wir Gottes Wort folgen und erkennen, dass Gott durch uns, die wir gering sind, wirken. Ich möchte in das heutige Wort schließen. Es ist der Herr, der die Geringsten, die Schwächsten zu sich beruft, damit er durch sie wirken kann. Und wir alle sind genau diese. Der Herr beruft uns. Der ruft uns zu seinem Dienst und wir möchten diesen Dienst auch tun. Wir möchten erkennen, dass wir vor Gott die Geringsten sind und die Schwächsten sind. Dann wird Gott durch uns wirken, unser Fokus im Herz sehen und durch uns sein Werk vollbringen. Daran möchten wir glauben, wenn wir nun den Herrn preisen.